Herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Heute nun endlich die zweite Folge. Mein Name ist Dorothea Grass und ich bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Akademie. Einmal im Monat greife ich mir zwei Themen heraus, über die ich mich mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Gästen unterhalte. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. So wirbeln die Töne, so oft wirbelt es auch in der Seele. Die wirbelnden Töne, die Sie soeben gehört haben, stammen aus der Feder einer aufgewirbelten Seele, Ludwig van Beethoven. Dieses Jahr feiern wir das Beethoven-Jahr, das heißt den 250. Geburtstag des großen Komponisten, von dem gar kein exaktes Geburtsdatum überliefert ist, sondern nur das Datum seiner Taufe. Die war am 17. Dezember 1770 in Bonn. Gestorben ist Beethoven am 26. März 1827 in Wien. Seine Musik ist bis heute lebendig und das haben wir auch Mitte Juni an der Evangelischen Akademie Tutzing beim Tutzinger Salon Engel meines Herzens gespürt. Das war die erste Veranstaltung nach der Corona-Lockdown-Phase, zu der wieder Menschen zu uns kommen dürften in die Akademie. Und es war etwas ganz Besonderes, denn man merkte richtig, wie die Emotionen der Musik und auch die Freude über den Musikgenuss vor Ort, der nach Wochen nun wieder möglich ist, wie all das sowohl das Künstlerduo als auch die Gäste bewegt hat. Da erklang sowohl seine Musik in unserem großen Musiksaal, und auch seine Gedanken waren präsent, denn er hat sie in vielen Briefen festgehalten. Nach dem Konzert habe ich mich mit der Schauspielerin und dem Pianisten unterhalten, die das Programm des Abends auf die Bühne gebracht haben. Hören wir nun einfach mal rein in dieses Gespräch. Bei mir begrüße ich nun Jovita der Mota und Wolfgang Leibniz. Jovita der Mota ist am Max-Reinhardt-Seminar in Wien zur Schauspielerin ausgebildet worden, hatte Engagements an den Münchner Kammerspielen, am Schauspielhaus Zürich und am Residenztheater München. Seit vielen Jahren widmet sie sich der Entwicklung von Solo-Leseprogrammen, unter anderem zu Clara Schumann, Ingeborg Bachmann, Richard Strauss, Martin Luther und vielen mehr. Ich habe jetzt auch ein paar ausgelassen, Sie verzeihen mir das hoffentlich. Wolfgang Leibniz ist Pianist und hat seine Meisterschaft in der Schule von Claudio Arrau erworben und sein Repertoire umfasst das gesamte Spektrum der Klavierliteratur. Als exemplarischer Debussy- und Mozart-Interpret hat er sich ebenso einen Namen gemacht wie als Gestalter romantischer und zeitgenössischer Werke. Sie beide haben im Beethoven-Jahr nun ein Programm auf die Beine gestellt, das heißt Engel meines Herzens, Ludwig van Beethoven und die unsterbliche, ferne, unbekannte Geliebte. Sie haben es bei uns in der Evangelischen Akademie Tutzing gleich zweimal aufgeführt, Mitte Juni im Tutzinger Salon. Warum, Frau der Mota, haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Das hat biografische Gründe. Zuerst einmal, weil meine Eltern, also mein Vater Anton der Mota und meine Mutter Hilda der Mota, sehr oft in ihrem künstlerischen Leben diesen Liederzyklus an die ferne Geliebte aufgeführt haben. Also mit dem bin ich sozusagen aufgewachsen. Und dann habe ich Stichwort Beethoven, weil das 250 Jahre Beethoven-Jahr kam. Und dann habe ich diese wunderbare Biografie von Kajas bekommen, in die Hand bekommen. Und da sind sehr viele Kapitel eben über diese unbekannte, ferne Geliebte mit hineingearbeitet. Und da bin ich dann darauf gekommen, dass mehrere Frauen damit gemeint sein können, aber vor allem eine Wienerin, Josephine von Brunswick. Und da haben wir gedacht, ich bin eine Wienerin. Das schaue ich mir jetzt genauer an. Das war eigentlich ein sehr einfacher, aber doch sehr, mich sehr interessierender Grund.
Das Zitat Engel meines Herzens, woher kommt das?
Damit beginnt der erste Brief. Mhm. Dieser an die unbekannte Geliebte, mhm. an die Ferne hieß es zuerst, von ihm aus. Nein, er hatte überhaupt keinen Titel. Das wurde ihm dann nachher oktroyiert, diese ferne Unbekannte, ja. Aber das heißt Engel meines Herzens. Das sagt er zweimal. Mhm. Und das fand ich so wahnsinnig schön. Mhm. So ein authentischer, sehr unverstellter Ausdruck von Beethoven, eben in ein weibliches Herz gerichtet. Mhm. Fand ich schön.
Beethoven war klein und er hatte ein Gesicht mit Pockennarben und er soll ungepflegt ausgesehen haben, sagen Zeitzeugen. Manchmal auch nicht unbedingt die besten Manieren an den Tag gelegt haben und auch einen grimmigen Gesichtsausdruck. Man kennt es von seinen berühmten Bildern, die es heute noch von ihm gibt. Den soll er wirklich gehabt haben. Aber trotzdem hat er wohl eine große Anziehungskraft auf Frauen ausgeübt. Sein Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler hat geschrieben, er sei immer in Liebesverhältnissen gewesen. Und er soll Eroberungen gemacht haben, die manchem Adonis doch sehr schwer geworden wären. Was war das denn, was die Frauen an ihm so anziehend fanden?
Also ich glaube, das war der Eros der Genialität. Den hat er einfach ausgestrahlt. Und das war völlig unwichtig, dass der, wie Sie selber sagen, da vielleicht gar nicht so attraktiv ausgeschaut hat, aber das war ein Mann, der ist bei der Tür reingekommen und ich denke, da ist das Licht angegangen. Das bin ich überzeugt.
Ganz sicher.
Bin ich abscannen?
Ganz sicher. Ja. Der Geist, also dieser Reichtum in diesem Menschen. Ja. Also nicht auf einem Bankkonto, da war es eher schmal, aber dieser Reichtum, den der Mann hatte. Ja?
Ja.
Geistiger Reichtum, was es für Dimensionen waren, das kann man ja gar nicht ahnen. Ja. Ja.
Wie können Sie seinen Typ beschreiben? Also wenn Sie sagen, er hat natürlich einen unheimlichen geistigen Reichtum gehabt und durch seine Fähigkeiten natürlich als Komponist und als Pianist, das war wahrscheinlich auch ein großer Grund, warum die Frauen ihn so anziehen fanden, diese künstlerische.
Pianist, war dann die Mittelpunktfigur in Wien, nicht zuerst einmal. Da.
Ja.
Als Komponist, das kam erst langsam dazu. Ja, wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, diese Beschreibung von dem
Wegeler ist das.
Ja. Die fand ich eigentlich, die finde ich sehr naheliegend, ja. Aber es gibt auch andere Beschreibungen, da heißt es, er sei ziemlich eitel gewesen. Und er habe sich da manchmal richtig herausgeputzt.
In Gala. In Gala ist er oft erschienen, ja?
Ja.
Was heißt das, in Gala ist er erschienen?
Ja, er hat zum Beispiel einen sehr berühmten Frack angehabt mit gelben Aufschlägen. Spiegeln hat man das genannt.
Ja.
Es gibt einen so einen Wunder, der kommt im Programm übrigens auch vor. Es gibt diesen Ausdruck, dass er mit seiner Musik Räume eröffnet hat im Empfindungsvermögen der Menschheit, die vorher überhaupt nicht bewusst waren. Und das finde ich das einfach ungeheuer. Nicht? Er hat eine Tür an Sensibilität und an Erotik auch.
Ja.
Also diese Musik ist doch enorm bewegt.
Ja, absolut.
Also das ist eine für mich hocherotische Musik.
Absolut. Aber das ist eben diesen Genie, diesen großen Geist, wer denkt da an die Frauen? Ja? Also das wurde nie erwähnt. Also von keinem unserer Professoren in der Hochschule der Musik wurde das jemals erwähnt. Dass da auch eine Beziehung zu Frauen bestand. Ja?
Ja.
Und das ist ja absolut wichtig.
Für ihn bestimmt. Ich glaube allerdings, dass Beethoven, das ist für mich ein sehr wichtiges Synonym, der Begriff der fernen Geliebten. Ich denke, er hat immer wie ein Bild an der Wand eine weibliche Figur, vielleicht manchmal sogar mehrere nebeneinander gehabt, aber dass das wirklich in die Realität übernommen wird, dass da eine Beziehung, eine gelebte, womöglich eine Ehe bürgerlichen Zuschnitts, das ist undenkbar. Das hätte ihn noch gar, er hat sich, hätte ihn noch nicht interessiert. Er hat sich auch nie in Frauen sozusagen verliebt, die erreichbar gewesen wären. Die waren alle verheiratet, sie waren die meisten in einem anderen Stand, was damals ja unglaublich ausschlaggebend war. Frauen waren ja, wenn sie in einem Adels, Familie waren, da war ja eine Mauer dazwischen. Die war absolut unüberwindbar.
Ja.
Ausnahmslos.
Dieses Thema, warum hat er solche Ausstrahlung auf Frauen gehabt? Mhm.
Ja,
offenbar.
Ja, das ist.
Und da denke ich daran, dass der von einem Freiheitsdrang besessen war. Und den auch gelebt hat.
Genau, ganz bestimmt.
unglaublich für diese Zeit.
Ja.
Dass man sich das so zeigt, ja, das bin ich und das ist mein Weg und das macht
ja auch skrupellos. Es war, hat ihn noch gar nicht interessiert. Ja. Freiheit war der Grundgedanke seines Lebens, die ganze Zeit.
Das hast auch auf was du mich hingewiesen, in diesem Buch von Kajas. Ja. Da gibt es eine Stelle, da wird über seine Großmutter referiert.
Ja.
Und die Großmutter, die muss eine, also man überspitzt gesagt, eine Seherin gewesen sein.
Ja, ja.
Ich glaube, im 17. Jahrhundert.
Ja, genau. Ja. Genau.
Und hochintelligent, gebildet, hübsch, alles, ja.
Mhm.
Und die wurde denunziert.
Ja.
Und geriet in die Fänge der Inquisition.
Und sie wurde als Hexe verbrannt.
Sie ist als Hexe verbrannt worden. Das hat sein Bewusstsein, glaube ich, geprägt auch. Ja?
Sicher. Auch, dass er an sich mit der etablierten Religion nichts am Hut gehabt hat.
Ja.
Er war unendlich gläubig, aber nicht, aber pantheistisch eher, würde ich sagen. Nicht? Also auch nicht angebunden an irgendeine Konfession.
Da gibt es ein Zitat von Schiller, der gefragt wurde, welcher Konfession er angehöre.
Mhm.
Er sagt ja, keiner. Warum? Aus Religion.
Wunderbar.
Mhm. Ja?
Ja, wunderbar, genau.
Ja. Sie haben sich in dem Salon für eine Frau im Leben Beethovens entschieden und es gab ja mehrere weibliche Gestalten, die da eine Rolle gespielt haben. Sie haben sich für Josephine von Brunswick entschieden. Vielleicht können
entschieden. Ich glaube, sie war es.
Sie war es, okay. Dann genau, erzählen Sie das doch. Was war das für eine Beziehung zwischen den beiden? Vielleicht können Sie das kurz beschreiben.
Glaube, er hatte immer, also die Brentano spielt auch eine große Rolle, er hatte immer eine Affinität für sehr schöne Frauen. Also das war schon mal a priori wichtig. Eine irgendwie kleine, dicke, war nichts. Ne? Aber die war besonders gescheit. Sie war hochgebildet und sie hat, glaube ich, doch eine hohe Sensibilität gehabt, die fast ein bisschen spiegelbildlich zu ihm war. Ich glaube, das war eine ganz außerordentliche Frau. Und deren Schicksal ist von einer Tragödie, hat sich zu einer Tragödie entwickelt mit 8 Kindern. Immer in Ehen, die nichts waren. Ich meine, da ist ein Mann zufällig vorbeigegangen, da war die arme Person schon wieder schwanger.
Mhm.
Also nicht, weil die hat ja, die war eine sehr schöne, sehr leidenschaftliche, sehr gebildete Frau und war halt in diesem Korsett ihrer hochadeligen Destination schlichtweg gefangen.
Mhm.
Und sie hatte keine Chance. Und da ist sie eben pausenlos verheiratet worden oder wie gesagt, aus Mangel an irgendwelchen anderen reizvollen Begegnungen sind dann die Hauslehrer der Söhne. Zufällig ist dann halt mal auch wieder, mein Gott, kann man heutzutage nur sagen. Aber bei ihr war das eine Tragödie nach der anderen.
Sie haben sich ja, also Josephine von Brunswick war 19,
genau.
Beethoven war 29, als sie sich kennengelernt haben und er war ihr Klavierlehrer. Und diese Geschichte zwischen den beiden dauerte ja für beide auch ein Leben lang.
Fast 30 Jahre, ja.
Und sie wurde dann das erste Mal verheiratet, bekam 4 Kinder und dann musste sie nochmal heiraten. Der verließ sie dann.
Und der hatte dann mit dem hatte sie dann 2 Kinder, das war schon bei 6 Kindern. Dann gibt es eben diese anonyme Tochter, von der man wirklich annehmen kann, dass das ein Beethoven-Kind war. Und die hat aber dann der Stackelberg, die wurde ihm mehr oder weniger untergeschoben. Ihr blieb nichts anderes über, als halt diese Ehe noch einmal mühsam aufzunehmen, damit dieses Kind noch einen Namen hat.
Der Name, sagen Sie noch mal den Namen.
Stackelberg.
Nein, des Kindes.
Minona.
Anonym, rückwärts.
Verkehrt rum.
Rückwärts.
Ja.
Und man geht davon aus, dass das Kind von Beethoven gewesen sein muss.
Mhm.
Sie stirbt dann vor ihm, ich weiß nicht, wie viele Jahre vor
Die Josephine. Ja, sie stirbt 6 Jahre vor ihm.
Und auch in einem ganz, ich glaube, sie hat dann auch das Sorgerecht für ihre Kinder verloren.
Alles, man hat sie polizeilich weggenommen. Weg, die hat die 3-4 Jahre, die 3 jüngsten Kinder, nicht, die wusste überhaupt nicht, wo die sind. Und dieser Stackelberg, das war natürlich auch durch die Metternich'schen Geheimpolizei, Usancen, war das möglich? Und er hat sie einfach ständig hingehängt. Ja, ja, das ist eine zwielichtige Person, die führt nicht also das Leben einer Adeligen und sowas.
Wenn man sich das Leid einer solchen Frau vorstellt.
Ja, zum Erbarmen.
Beethoven sollte Zeit seines Lebens unverheiratet bleiben. Die Frauen haben aber dennoch eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. Sie haben vorhin schon die Großmutter angesprochen. Ich glaube, die Mutter spielte auch eine ganz entscheidende Rolle. Was würden Sie noch sagen? Wie war das Verhältnis von Beethoven zu den Frauen? Welche Rolle haben sie für ihn gespielt? Sie mussten schön sein, haben wir vorhin gerade schon gehört. Aber was waren noch weitere Punkte, die das für ihn ausgemacht haben?
Inspiration,
ja.
Als Musen.
Musen, ja. Vor allem, wenn es so schöne Frauen waren. Ja.
Die auch die meisten wunderbare Musikerinnen waren.
Mhm. Ja.
Viele Frauen haben blendend Klavier gespielt und er konnte durch sie dann in den damals sehr üblichen Kammermusik Zirkeln haben dann diese, da gab es die Erzmann, also gab es Giucara, die gibt es ganz viele hochbegabte, bezaubernde, schöne Frauen, die blendende Pianistinnen waren. Und er konnte wirklich sein Werk mit ihrer Hilfe zum Klingen bringen. Er hatte dann selber sehr früh dann, also auch durch die Gehör, also durch seine schrecklichen, durch seine Taubheit, hat er ja dann aufgehört, selber aufzutreten als Solist. Er hat sich ja nicht mehr gehört. Das war dann auch entsetzlich, er hat ja daneben gegriffen. Er hat auf Instrumenten zu Hause, die waren, also in seinen, er ist ja ständig umgezogen, er ist 70 Mal umgezogen.
Ja.
Aber die Instrumente waren nicht mehr gestimmt, er hat es nicht gemerkt. Die waren in einem grauenhaften Zustand.
Also Beethoven war dadurch dann auch einsam, er hatte finanzielle Sorgen und durch seine fortschreitende Taubheit geriet er in eine tiefe persönliche Krise. Er hat auch versucht, sich umzubringen. Was würden Sie sagen? War das falsch?
Würde ich widersprechen.
Okay.
Also er hat es nicht versucht, aber er hat es erwogen.
Wie er jung war eigentlich, wer das erste Mal gemerkt hat, dass ihn das Gehör verlässt. Da hat er mit Selbstmordgedanken gespielt. Ja. Aber dann hat er sehr schnell gesagt, nein. Ich greife dem Schicksal in den Rachen, hat er gesagt. Er hat immer gekämpft.
Was würden Sie sagen, war dieses persönliche Unglück, in dem er war? War das ein Motor für seine schöpferische Tätigkeit?
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das Hegel war oder was, der von der Sublimierung gesprochen hat. Mhm. Ja, also vieles des Elends bei Menschen sich auf diese Weise in Schöpferisches verwandelt. Ja? Und so stelle ich mir das auch vor. Das war ein Sublimierungsprozess. Wenn es keinen Ausweg gibt, der ist da.
Natürlich, genau. Ja, sehr Rettung.
Wäre das überhaupt vorstellbar, eine Musik von einem glücklichen Beethoven?
Ich glaube,
da war ein bisschen glücklich.
Was ist denn schon ein glücklicher Mensch? Also, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Man hat glückliche Momente in seinem Leben, ja, über die man sehr dankbar ist. Ja. Aber ein glücklicher Mensch, so ganz und gar glückbadend, undenkbar.
Das halte ich überhaupt sowieso. Also, ich glaube, dass jede künstlerische Art, sich in irgendeiner Weise auszudrücken, in einem rundum glücklichen Leben gar nicht möglich ist. Das halte ich für unmöglich. Oder? Bist du auch der Meinung?
Ja, ja, vor allen Dingen ein Schaffensprozess, der birgt auch so viel, um nicht zu sagen Elend, aber so viel Widerstände in sich und Kampf. Ja? Mhm. Und ich meine, Beethoven hatte sowieso eine andere Art des Schaffens. Ja? Mhm. Der hat Ideen gehabt und er hatte dann diese berühmten Skizzenbücher, hat die Ideen aufgeschrieben und dann Monate, Jahre lang an diesen Ideen weitergearbeitet. Wie ein Goldschmied hat er das geschliffen, noch und noch und noch. Ja? Unfassbar. Und diese Kraft, die besaß er, um dieses Bedrohliche in seinem Leben überhaupt zu überwinden.
Sind 6 Stücke, die Sie ausgewählt haben für den Beethoven-Abend?
18, gell?
Sieben.
Also Sie haben recht, es sind 7 Stücke, die Sie ausgewählt haben für den Beethoven. Habe ich ja falsch gezählt. Engel meines Herzens. Warum ausgerechnet diese Stücke? Vielleicht können Sie erzählen, was Sie dazu erwogen hat, ausgerechnet diese auszuwählen.
Ja, da gibt es einmal diese Widmung an die Josephine, dieses Andante Favori. Und das steht natürlich an erster Stelle, weil das verbirgt ist, das ist Tatsache. Und dann die Waldstein-Sonate, das ist so das Schwesterwerk der Appassionata. Mhm. Und beide Werke haben also einen ganz tiefen Bezug zu dieser Begegnung mit dieser Frau. Also ich will nicht sagen, dass sie da irgendwelche Gefühle unterbringt, aber
sie wird ja sogar zitiert.
Ja, das ist
Josephine.
Ja, das sowieso.
Ist das das Thema von der Andante, vom Andante Favori.
Ja.
Dann sind dabei noch für Elise natürlich.
Ja.
Und 4 Bagatellen.
Ja, und die habe ich eben gewählt, weil die, also wie du vorhin schon sagtest, die sind sowas von einem zusammengefassten Geist, ja. Also es ist komprimierte Musik aus Ängste zusammengeballt und die beschreiben seine Person, ja, aber in einer fantastischen Weise.
Du hast gesagt, es gehört zu den letzten Werken.
Ja, ja. Also für Klavier.
Ja, ja.
Das können wir dann in Streichquartette noch 130 und so weiter.
Aber die Klavierwerke sind das Schlusspunkt. Ne?
Ja.
Die Bagatellen als Genre, vielleicht können Sie das beschreiben, was Bagatellen eigentlich sind?
Ja, das sind eigentlich kurze, pointierte Klavierstücke. Es wurde natürlich sehr viel Kammermusik gemacht, die eben gerade für Klavieradepten erreichbar waren. Also nicht diese letzten Stücke und auch nicht eine Serie von anderen Stücken drin, aber die meisten waren doch erreichbar. Mhm. Und da war man sehr dankbar, weil es so sehr fantasievolle und fantastisch gearbeitete Klavierstücke sind. Da kann man den Klaviersatz von Stück zu Stück mehr und mehr bewundern. Ja? Gibt es das wird in einem Klaviermusikführer als Trillerübung
beschrieben. Genau, ja.
Und das ist was ganz anderes. Das ist ein hochinteressantes, einseitiges, kleines Werk, in dem ein Befreiungsschlag komponiert ist.
Welche Bagatelle ist das? Ich habe sie hier aufgeschrieben.
Womit ich anfange.
C-Dur, Opus 119.
Ja. Und ich beschreibe es noch ganz kurz, oder ist das zu langwierig?
Nein, beschreiben Sie das gerne.
Ja. Mhm. Das beginnt mit so einem sich einkreisenden Motiv, was im Duo dann beantwortet wird. Also es ist wie ein Dialog, aber gefesselt durch einen Orgelpunkt, also ein Ton, der bleibt und über den das andere geschieht. Und das dann also immer den Blick auf diesen Ton oder das Ohr nicht verlieren darf. Ja. Und es darf auch mal dissonant sein und so weiter. Und naja, jedenfalls kreist das 3-4 Takte lang so immer wieder umeinander und man merkt, diese beiden sind gefangen.
Ja, das ist doch ein wunderbares Bild auch für die Beziehung von den beiden.
Die sind gefangen. Und dann versucht er es, aus diesem Zirkel mit Humor herauszukommen. Da kommen so ein paar Takte, die humorig sind. Und dann geht es schließlich in wieder einen Orgelpunkt, mit dem es auch schließt, anhand eines Trillers, ja, im Bass. Und dann windet sich eine Entwicklung über dieses Anfangsmotiv, das dann explodiert, hinauf in die höchste Höhe und beschreibt so einen riesen Raum zu dem tiefsten Triller und den höchsten Ton oben. Ja? Und das ist wie eine Explosion, wie ein Raketenstart. Und man kann auch
genial.
An etwas anderes denken.
In einer Seite.
Der Brief an die unsterbliche Geliebte von Beethoven, den er im Juli 1812 in...
Das vermutet man, ja. Das
ist 1812. Es gibt verschiedene Untersuchungen dazu und die Beethoven-Forscher haben sich an diesem Brief ja wirklich schon die Zähne ausgebissen. Das gehört bis heute zu einem der größten Geheimnisse überhaupt und es ist bis heute nicht geklärt, an wen dieser Brief eigentlich gerichtet wurde. Was glauben Sie, an wen ist dieser Brief gerichtet, Frau Demutter?
Also ich glaube natürlich schon, dass das an die Josephine von Brunswick gerichtet ist. Nur darüber hinaus halte ich es für fast vermessen, dieses Geheimnis lüften zu wollen. Ich halte das für mit einer der schönsten, letzten Endes hoffentlich nicht zu lösenden Beziehungen, die Beethoven in seinem Leben gehabt hat. Das kommt mir sonst vor, wie wenn man Schmetterlingsflügel angreift. Da geht dann etwas kaputt. Ich glaube, wir sollten es auch in Ruhe lassen. Also es ist zwar sehr viel darüber gearbeitet worden, sehr gut, sehr fundiert. Ich habe wirklich versucht, das meiste zu lesen. Aber dann finde ich auch in diesem Programm, das wir da jetzt machen, bleibt dieses Geheimnis des hoffentlich nicht Lösbaren. Das finde ich viel schöner und viel weitender.
Ja.
Einen selber, also als Macher und auch als Zuhörer, wunderbar begleitend. Ich will nicht so Fakten haben und dann es beweisen. Interessiert mich nicht. Nicht wirklich.
Ja, weil es eben um eine Menschenbeziehung geht.
Ja, ja, mit allen geheimnisvollen Facetten, die eben da sind im Leben. Das wissen wir doch, was das heißt.
Ja.
Beziehung zu Menschen. Mhm.
Vielen lieben Dank, Frau Demutter, Herr Leibniz, für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute.
Danke.
Danke.
Wir danken auch.
Wir bleiben bei der Musik. Und wenn ich nun diese Worte zitiere, dann können Sie in Gedanken vielleicht mitsummen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Es ist mittlerweile 367 Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe, dass dieses Lied zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und noch immer ist es wohl eines der beliebtesten Kirchenlieder im Sommer. Man hört es auch oft auf Hochzeiten. Geschrieben hat es Paul Gerhardt. Mit seinem Werk hat sich Udo Hahn, der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, ausführlich beschäftigt. Herr Hahn, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ich grüße Sie auch, Frau Grass.
In welcher Stimmung hat Paul Gerhardt denn dieses Lied verfasst?
Das wüsste ich auch gerne. Ich denke, wir sind da auf Mutmaßungen angewiesen. Paul Gerhardt hat das Lied im Jahr 1653 komponiert, getextet und das war 5 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Dreißigjährige Krieg hat damals sein Leben und das Leben der Menschen in Deutschland, in Mitteleuropa geprägt, die Natur verwüstet, Menschen sind zu Tode gekommen, die Pest hat sich ausgebreitet. Also ein solches Lied zu dichten, ist schon eine besondere Initiative gewesen. Vielleicht wollte er sich selbst Mut zusprechen, Trost zusprechen. Es könnte ein solcher Anlass gewesen sein.
Ich meine, es gab eine Situation, in der Paul Gerhardt sich befand, als er dieses Lied geschrieben hat. Und es ist Unklarheit darüber, was jetzt da gerade passiert war, warum er da zu diesem Zeitpunkt das ausgerechnet geschrieben hat. Könnten Sie dazu was sagen?
Manche Paul Gerhardt-Experten mutmaßen, er habe dieses Lied für seine Frau geschrieben, nachdem eines der Kinder im Kindbett gestorben war. Allerdings ist das Lied 1653 entstanden, 2 Jahre bevor Paul Gerhardt geheiratet hat. Also ein schöner Gedanke. Vielleicht gab es einen Anlass in seinem Umfeld, einen anderen Menschen zu adressieren, ihm Mut zu machen, ihm Trost zuzusprechen, ihm eine andere Bilderwelt vor Augen zu führen, ihn zu ermutigen, sich auf etwas anderes einzulassen. An Krisensituationen, an persönlichen Krisensituationen hat es ja nicht gemangelt.
Also die Stimmung war, das Trost spenden wollen und diesen Trost in der Natur zu suchen.
Das wäre eine Mutmaßung. Eine andere wäre, er war einfach so begeistert von der Natur, die ihn umgeben hat. Ein Liebhaber der Natur. Und wenn man in der Natur unterwegs ist, seine Gedanken schweifen lässt und sich auf die Geräusche der Natur einlässt, dann kann natürlich so ein Lied auch entstehen.
Es erinnert auch so ein bisschen an die jüngsten Erfahrungen jetzt der Menschen im Lockdown. Die Natur als Trost, also ein Motiv, was man jetzt auch oft gesehen hat. Manche Menschen konnten nicht rausgehen. Also in manchen Ländern waren ja die Ausgangsbeschränkungen wirklich ganz strikt. Und da hatte man das Gefühl, die Sehnsucht nach der Natur ist auch eine ganz große.
Schon immer gewesen, rauszugehen, rausgehen zu können und sei es eben nur auf dem Balkon ein paar Pflanzen zu haben, signalisiert, dass die Natur eine Wirkung auf uns Menschen hat. Auch in manchen Situationen eine beruhigende Wirkung und wenn man bei dem Paul-Gerhardt-Lied bleibt, vielleicht sogar auch eine ablenkende. Also geh aus, mein Herz, wenn ich das auf mich wirken lasse, dann heißt das, schau nicht nur auf dich selber, auf dein eigenes Schicksal, schau mal weg von dir, nimm mal was anderes in den Blick, heb mal deine Augen auf, schau nicht immer nur zu Boden. Darin, denke ich, sind diese Bilder enthalten, von denen wir diese ungeheure beruhigende Wirkung auch aufnehmen können aus der Natur.
Was ist denn das Besondere an den Liedern von Paul Gerhardt?
Ach, Paul Gerhardt hat in sehr eingängigen Worten gedichtet. Er hat komplexe theologische Zusammenhänge heruntergebrochen und manche seiner Lieder sind als Einzelstrophe schon nicht nur kürzer, sondern auch knapper und auf den Punkt besser als manche 10 oder 15 oder 20-minütige Predigt. Das sind gesungene Gebete, sind einfach Texte, die in das Innere eines Menschen hineingehen und wir Worte geliehen bekommen für Empfindungen, die wir vielleicht selbst nicht haben. Paul Gerhardt hat an manchen Stellen einfach nur Psalmtexte aufgegriffen, wo man denkt, ach, das ist doch genau der Wortlaut, aber nein, es ist nicht exakt der Wortlaut. Er hat ihn noch mal etwas verändert. Also er hat aus Quellen geschöpft, in denen auch schon sehr viel Trost zu finden war. Aber Trost ist nicht das einzige Thema von Paul Gerhardt gewesen. Er hat Lieder zu allen Anlässen des Kirchenjahres gedichtet. Man kann mit ihm aufstehen, mittags unterwegs sein und zu Bett gehen. Es gibt nur noch einen weiteren Dichter, der ähnlich komplett sich auf das Leben den Rhythmus eingelassen hat. Das war im 20. Jahrhundert Jochen Klepper. Und dadurch erklärt sich, denke ich, so seine große Beliebtheit auch.
Wir waren jetzt bei dem Trost und für mich ist halt die Frage, können Lieder überhaupt Trost spenden oder wie kann das passieren?
Musik, denke ich, spricht generell die Befindlichkeiten und Empfindungen in uns Menschen an und kann das, was in uns da ist, verstärken. Dort, wo es um Freude geht und dort, wo wir traurig sind, kann uns die Musik beruhigen. Sie kann etwas aufnehmen, in uns zum Erklingen bringen. Sie kann uns ablenken. Das sind Wirkungen von der Musik, die, glaube ich, jeder Mensch spürt und Musik sozusagen zu einem Lebensbegleiter auch wird.
Was sagen Sie, wie sieht Trost überhaupt aus? Sie sind ja Pfarrer, das heißt, Sie müssten sich jetzt mit Trost ja auch auskennen von Berufswegen.
Trost ist ein sehr komplexes Geschehen. Zunächst einmal geht es um einen Menschen, der trostbedürftig ist, weil er trostlos ist, also etwas erlebt hat, was ihn niederdrückt, womit er oder sie nicht fertig wird, nicht weiter weiß, und dann jemanden zu haben, der einem vielleicht nur zuhört. Das, glaube ich, ist schon eine ganz entscheidende Form des Trostes. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also ich brauche jemanden, der mir sein Ohr schenkt. Eine andere Funktion des Trostes oder eine andere Weise, Trost zu spenden, ist, jemanden zu berühren, in den Arm zu nehmen. Das ist dort nicht angesagt, wo es um eine professionelle Begleitung in der Psychologie oder in der Seelsorge geht. Aber viele Menschen können einander Trost spenden. Und warum kann eine Freundin nicht eine andere Freundin in den Arm nehmen und sich durch diese körperliche Nähe eine Beruhigung einstellen? Und natürlich dann Trost durch Worte. Die Bibel ist voll von Worten, die Menschen entwickelt haben, weil sie in der Situation der Trostlosigkeit sich befunden haben, diese erstmal artikuliert haben, aber in diesem Nachdenken über ihre Trostlosigkeit dann auch Trost gefunden haben und die Freude am Glauben, dass der Glaube ihnen Halt gibt, auch formulieren konnten. Also das ist eine ganz entscheidende Funktion, auch Trost spenden zu können, Worte parat zu haben, die Menschen, ähnlich wie Paul Gerhardt, einfach den Perspektivwechsel erlauben. Schau mal in eine andere Richtung. Damit ändert sich die Situation nicht vollständig. Das Leid, was mir widerfahren ist, ist damit nicht weg. Aber ich kann damit vielleicht besser umgehen.
Eines der oft genannten Schlagwörter, jetzt auch in den Corona-Zeiten, war das Wort Resilienz. Vielleicht können Sie mir sagen, worum handelt es sich dabei? Ist das das Gleiche wie Trost? Entsteht Resilienz aus Trost? Wie kann man das greifen?
Resilienz bedeutet zunächst einmal, dass Menschen eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben, so eine innere Robustheit. Also dass, wenn man ein anderes Bild wählt, so der Wind aufzieht, dass man dann nicht schon einknickt und im Sturm standhalten kann. Resilienz, diese Robustheit, bedeutet nicht, dass jemand keinen Trost braucht. Denn es gibt natürlich Situationen, die kann man nicht aus der Situation heraus bewältigen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn mich eine Nachricht ereilt, die mich emotional betrifft, da brauche ich dann andere Hilfsmittel. Da ist es gut, wenn ich eine gewisse Widerstandsfähigkeit habe, aber die schützt mich davor, dass ich nicht doch auch Trost brauche.
Brauche ich, um diese Resilienz entwickeln zu können, so etwas wie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, von dem Sie vorhin schon gesprochen haben?
Unbedingt. Und da sind wir eigentlich bei Dingen, die zu unserem Menschsein idealerweise auch dazugehören. Was zeichnet eigentlich einen Menschen aus, von dem man sagt, ja, der geht mit offenen Augen und bewusst und selbstbewusst durchs Leben? Das Stichwort selbstbewusst ist mir wichtig, dass man Selbstvertrauen ausprägt, dass man so eine gewisse innere Grundzuversicht auch hat. Ich könnte jetzt auch gut mit der Bibel sagen, im Doppelgebot der Liebe steht ja, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten, und dann muss man weiter zuhören und dich selbst. Also den Nächsten zu lieben wie mich selbst ist Gottes Gebot. Und wenn ich beim morgendlichen Blick in den Spiegel nicht zu der Person ein gutes Verhältnis habe, die mich da anschaut, dann ist es natürlich schwierig, dann ist kein Selbstvertrauen da, kein Selbstwertgefühl, dann steigen natürlich auch die Anfälligkeiten, dass kleinste Kleinigkeiten einen aus dem Takt bringen können und ich mich in eine Krise hineinbewege oder von Krise zu Krise stolpere, also Trost brauche.
Was kann Kirche hier leisten?
Ja, die Kirche ist eine Gemeinschaft, eine Hoffnungsgemeinschaft. Sie ist eine Gemeinschaft, in der geteiltes Leid zu halbem Leid wird und die Freude, die man miteinander teilen kann, sich verdoppelt. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die aus einem Schatz, aus einer Quelle schöpft, von Glaubenszeugnissen, die von Menschen erzählen, die ihre Freude zu Gott, aber auch ihren Frust an dem, was ihnen widerfährt, verarbeiten können. Religion generell, wir müssen nicht das allein auf die christlichen Kirchen beziehen, sondern können es auf die Religion generell beziehen. Religionen haben die Aufgabe, Unfassbares fassbar zu machen. Ich glaube, dass in diesem Bild oder in diesem Versuch, es zu beschreiben, schon alles steht, was Kirche oder was eine Gemeinschaft Gutes tun kann, wenn sie in dieser Weise lebt und Menschen befähigt, mit Krisen umzugehen.
Herr Hahn, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war die zweite Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Einen klingenden Sommer und auf Wiederhören.